Los geht's. Es ist Winterzeit, es ist Weihnachtszeit und es ist Zeit für die dritte Folge von Podcast Two of Us, der Podcast zur Talkshow Krause ist persönlich. Und bevor ich dich, Carolin, jetzt anmoderiere, möchte ich sagen, dass einige meiner Zuhörer gesagt haben, Hardy, hör auf mit dieser Zirkusnummer am Anfang immer, du bist nicht auf der Bühne, du musst nicht die Talkshow anmoderieren. Und das nehme ich mir natürlich auch zu Herzen und deshalb... Carolin, freue ich mich, dass du da bist und stelle mal die Einstiegsfrage, die in diesen Zeiten ja keine Floskel ist. Wie geht's dir denn?
Hallo Hardy, es ist schön, wieder auf dieser Podcast-Bühne zu sein. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ja, gut, dass du gleich mit Kritik reinstartest. Wir sind ja offen für Feedback und mir geht's gut. Ich bin gerade wieder ein bisschen entschleunigt. Ich habe heute Morgen den Tag einfach mal mit einem Buch angefangen. Kennst du das? Also wenn man einfach aufwacht und sich denkt, nö, ich stehe nicht auf.
Nee, ich gehe mal als erstes auf Toilette jetzt. Meistens dann. Also.
Ja, okay, das werte ich noch nicht so richtig als Aufstehen.
Aber übrigens, es ist nicht gut, aus pädagogischer Sicht mit etwas Kritischem zu beginnen, weil das pädagogische Prinzip heißt, erstmal mit was Positivem beginnen.
Du musst es in so ein Sandwich packen. Ja, ne? Erst was genau, Positives, das, was dann das Negative und dann nochmal was Positives zum Abschluss.
Ich habe dich ja gefragt, wie gesagt, wie es dir geht, weil es ja wirklich eine extreme Zeit ist, sag mal so. Es ist einerseits Weihnachtszeit, voll die Weihnachtszeit, andererseits die Zeit der Besinnlichkeit, die Zeit der Geschäfte, die Zeit der Betriebsamkeit. Andererseits sehen wir, die Zahlen gehen immer mehr ab und es macht uns alle doch ziemlich mürbe, die ganze Geschichte. Und deshalb... Ja, wie geht's dir mit in diesem Sammelsurium der Gefühle?
Also, du hast total recht. Als ich dich heute getroffen habe, man darf das ja vielleicht sagen, dass wir noch zusammen aufnehmen können, dadurch, dass wir zwei Haushalte sind, uns hier bei mir in der wohlig warmen Stube treffen. Ich habe mich gefreut, dich zu sehen. Es ist dieser kurze Moment, wo man überlegt, darf man sich jetzt umarmen? Ja, eigentlich nicht, aber okay, du bist eh bei mir drinne. Dann freue ich mich und dann geht's sofort los mit, hast du die Zahlen gesehen? Es ist alles gerade extrem schlimm. Wenn man Frau Merkels Ansprache hört, hat man sofort das Gefühl, oh mein Gott, das wird ein neuer Contagion-Film. Wir müssen uns alle sofort verschanzen. Und ich finde auch die Dringlichkeit kommt ja scheinbar noch nicht bei allen an. Bei mir kommt sie auf jeden Fall an. Allerdings, wenn ich dann nach draußen gehe oder nach draußen schaue, die ganzen Schnittbögen sehe und Weihnachtsmusik und ein kleines bisschen von Weitem die Krämerbrücke leuchten sehe, dann fühle ich mich doch eigentlich ganz wohl. Und dann kommt einem die Gefahr gar nicht so wirklich vor, was ja wiederum die Gefahr dann letztendlich ausmacht, weil genau das führt ja leider dazu, dass wir die Zahlen haben, die wir haben, oder?
Ja. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich auch ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten, überhaupt ein bisschen Stimmung verbreiten. Ich glaube, das ist jetzt auch ganz wichtig, ja. Ja, den Menschen auch einfach zu sagen, ja, es ist keine besonders schöne Zeit, aber wir können das Beste draus machen. Es geht uns allen gut, wir haben zu essen, wir haben zu trinken.
Richtig.
Wir haben uns gerade nicht, das fällt uns extrem schwer, weil der Mensch ist ja auch so gebaut, dass man miteinander leben will. Mhm. Aber vielleicht nochmal rückblickend, 2 Wochen podcastfreie Zeit, für mich zumindest, aber wir sind wieder beim Thema Zeitmanagement. Ich bin ja froh, dass wir hier zusammensitzen, weil mit dir einen Termin zu kriegen, also dann kriege ich wahrscheinlich eher einen bei der Kanzlerin. Was ist los? Du liest Weihnachtsmärchen, du machst Podcast, Adventsfolgen, du quatschst den ganzen Tag.
Ja, ich habe neulich meinem Mann gesagt, dass ich Lust habe für unsere Freunde, dadurch, dass wir ja Silvester nicht zusammen feiern können, sondern ein Online-Silvester machen, hätte ich nicht übel Lust, ein kleines Video zu schneiden von unseren bisherigen Silvestern und das dann zu zeigen. Und dann habe ich ihm das erklärt und war total euphorisch und er hat sofort gesagt, nein, Carolin, nein. Du musst jetzt aufhören damit. Du hast ein Buch zu schreiben, du hast noch einen Job zu machen, kommst so schon nicht hinterher. Aber ja, irgendwie, ich hatte das Thema gestern auch in einem anderen Podcast mit meinem Kollegen Mane. Irgendwie hat man halt immer Bock, neue Projekte anzugehen. Gerade zu Weihnachten fühlt man sich so unglaublich inspiriert. Das merke ich doch auch an dir.
Ja,
du bist doch bestimmt auch der Typ Lehrer, der dann mit seinen Schülern noch eine schnelle Bastelrunde anfängt.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Im Geschichtsunterricht.
Das ist genau mein Ding, basteln. Nein, es ist momentan wieder in der Schule extrem schwierig. Wir sind wieder im Wechsel von Distanzunterricht und Homeschooling. Mhm. Eigentlich sage ich es mal, für die Schule, für den Unterricht an sich gar nicht schlecht. Mit 9 oder 10 Schülern Unterricht zu machen, ist eigentlich schön. Man kann sich um jeden kümmern, man kann jede Frage auch individuell beantworten und auch eingehend beantworten. Das ist eigentlich nicht verkehrt, aber die andere Hälfte ist eben zu Hause und macht definitiv nicht das, was wir in der Schule machen. Und demzufolge, wir benachteiligen die Kinder extrem, vor allen Dingen die Schüler, die, ja, die im nächsten Kalenderjahr einen Abschluss machen wollen, die in Hauptschulen, Realschulen, Abiturabschluss machen. Ja, die Abiturienten im letzten Jahr, klar, die waren von Corona beeinflusst, aber eigentlich nur 6 bis 8 Wochen. Aber die Abiturienten jetzt,
die sind komplett beeinflusst.
Die trifft es richtig. Aber bevor wir auf viele Sachen noch eingehen, erstmal müssen wir den Zuhörern sagen, wow, schön, dass sie uns alle runterladen. Die Zahlen sind wirklich super, freuen wir uns. Wobei, ich sage immer noch mal, wenn es für 20 ist, die das anhören, freue ich mich auch. Aber es sind viel mehr, sind mittlerweile über 300.
Ja, ganz kurz, danke auch für die ganzen Kommentare. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich die alle auf Podigy freigeschaltet habe. Jetzt bin ich aber hinterher. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr schickt.
Also schreibt bitte weiter, schreibt die Kommentare weiter. Ihr könnt uns auch auf WhatsApp schreiben. Bleibt auch weiter kritisch, das finde ich gut. Und es gab also auch wirklich phänomenale Feedbacks, wo wir uns gefreut haben. Ich erinnere nochmal an meinen ehemaligen Schüler übrigens, Stefan, der Edeka-Marktleiter von Bad Langensalza, der will uns beschenken. Und nicht wegen Weihnachten, sondern weil er den Podcast so gut findet. Also Stefan, schon mal hier, wir nehmen dein Angebot natürlich gerne an, lass uns gerne von dir beschenken und sagen einfach, aber das haben wir ja in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, Caroline, geht einfach zu Edeka Swarzina nach Bad Langensalza, weil ehe wir jetzt den großen Discounter und das Geld in den Rachen werfen, dann wollen wir doch lieber unsere Leute unterstützen. Und da kann man schön einkaufen, das passt gut. Also liebe Grüße an Stefan erstmal, das finden wir schön. Und wie gesagt, schreibt weiter, wir sind sehr interessiert, das macht Spaß und ich hätte nicht gedacht, dass das so abgeht.
Ja, ich tatsächlich auch nicht. Das ist für mich ein bisschen ungewohnt, muss ich gestehen. Ich mache jetzt zwar schon seit 1,5 Jahren Podcasts, aber plötzlich Feedback über das meiner Mama hinaus zu bekommen, ist auch für mich ungewohnt. Und neu. Und tatsächlich fangen jetzt auch Leute an, mir Zeitungsausschnitte zu schicken, weil du ja scheinbar herumläufst und Interviews gibst, wo du nur kannst.
Nein, also es liegt vielleicht auch an der Zeit, wo es wenig positive Meldungen gibt gerade. Wir wollen ja auch nicht jeden Tag lesen, wie beschissen das hier mit diesem komischen Virus ist. Und dann nimmt man sowas gerne auf. Aber ja, ich freue mich auch. Und jetzt sind wir wieder im Generationenproblem. Natürlich habe ich mit meinen 55 Jahren ein größeres Netzwerk als du und breiter gestreut. Das wirst du mit 55 wahrscheinlich auch
Leute
haben.
Ich kenne
eine ganze Menge Leute, eine ganze Menge. Was heißt kennen? Kennen natürlich viele, aber das ist ja, jetzt gibt es also ja Unterschiede.
Ich könnte allein jetzt mindestens 5 Leute aufzählen, die ich gut kenne.
Okay, da bist du schon mal gut dabei. So, Caroline, jetzt haben wir uns 14 Tage lang podcastmäßig zumindest, haben wir nicht kommuniziert. Was waren so die Highlights in den letzten 14 Tagen bei dir?
Ja, ich habe, als du das vorhin schon gesagt hast, dass du mich das fragen wirst, habe ich schon fieberhaft überlegt. Ich bin sehr schlecht, mein Kurzzeitgedächtnis greift da nicht so gut. Ich muss aber sagen, ich habe versucht, Weihnachten so gut wie möglich schon anzuteasern. Du siehst ja hier, ich bin so ein dekoratives, so eine kleine Dekomaus so ein bisschen. Und ich habe schon angefangen, Märchen zu schauen beispielsweise. Es gab einen Tag, das war wirklich, klingt blöd, aber es war ein richtig schöner, gemütlicher Tag, da habe ich diese Fenster geputzt. Diese beiden Fenster habe ich geputzt. Mindestens 3 Stunden lang. Es dauert unglaublich lange, Fenster zu putzen. Deswegen sind es auch nur die 2 geworden. Und ich habe in dieser Zeit 3 Märchen geschaut. Der Froschkönig und die Schneekönigin und König Drosselbart. Mhm. Und das war ein richtig besinnlicher Tag für mich. Und ansonsten, naja, das Übliche. Same procedure. Halte Abstand, aber trotzdem versuche ich mit Leuten Kontakt aufzunehmen. Also über Skype, ein paar Gespräche geführt. Zum Beispiel mit meinen lieben Cousins und Cousinen, Grüße gehen raus. Das war ein wunderbares Beispiel für mehr Generationen aufeinandertreffen. Da war ich wirklich hin und weg, wie das funktioniert hat, wie wir es wirklich geschafft haben. Uns alle, müssen wir überlegen, wie viele wir eigentlich sind, 7? Ja, genau. Wie wir 7 Leute uns getroffen haben über Skype, jeder für sich. Und dann einfach mal diskutiert haben, ja, wie machen wir das mit dem Weihnachtsfest?
Mhm. Ja, war ich auch beeindruckt. Tun. Also ihr werdet scheinbar wirklich erwachsen, ja, das ist unglaublich und eigenständig und denkt auch mittlerweile richtig gut. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, aber es gibt doch viele schöne Sachen. Und wenn du jetzt natürlich Märchen guckst, dann wundere ich mich manchmal, dass ich mit dir gar nicht mal telefonieren kann. Und jetzt guckst du Märchen, du erzählst mir, dass du Märchen guckst. Also
es war dieser eine
Sonntag.
Ich bin irritiert. Es war der erste Advent, wirst du mir ja wohl gönnen.
Ja, natürlich.
Also pass auf, da sprichst du einen guten Punkt an, weil telefonieren ist ja so eine Sache. Ich habe gestern mit einer meiner Kolleginnen, mit der ich gerade plane, ein Abschiedsgeschenk für eine andere Kollegin zu organisieren, Mit der habe ich Sprachnachrichten ausgetauscht. Und dann hat sie mir auch gesagt, ja, Caro, sorry, dass es nicht geklappt hat mit dem Telefonieren, aber ich bin heute einfach nicht in der Stimmung. Ich telefoniere schon so viel. Und die Zeit irgendwie, ich mag das lieber, das selbst zu bestimmen, wie lange das Gespräch jetzt gerade dauert. Mhm. Weil mir das besser in den Tagesablauf passt. Und das hat es so gut zusammengefasst. Genau so geht mir das auch. Ich will nicht unterbrochen werden in dem, was ich tue. Es ist für mich okay, eine Sprachnachricht abzuschicken und vielleicht auch zwischendurch mal eine anzuhören.
Und ich kann dir ja auch nicht widersprechen, wenn du eine Sprachnachricht schickst. Jedenfalls nicht
gleich. Das ist auch sehr wohltuend.
Aber apropos, wir haben ja heute unseren zweiten Telefongast. Mit dem wollen wir keine Sprachnachrichten schicken. Wir werden gleich mit Thomas Röhler, dem Olympiasieger, Europameister im Speerwerfen, telefonieren. Unser Vorzeigerathleten in Thüringen sowieso, in Deutschland auch. Freuen wir uns auf den, mit dem wollen wir telefonieren. Und du hast ja in der ersten Show schon gesagt, der bekannteste Hammerwerfer der Welt. Ja,
wir haben das auch viele, wissen wir vielleicht
ja,
nicht.
Was weißt du zu Thomas? Sport ist ja nicht deine Kernkompetenz, würde ich mal sagen.
Ist absolut nicht meins. Ich habe mir ein kleines Interview von ihm durchgelesen, dass er eigentlich erst beim Dreisprung war und erst, ich will es nicht falsch sagen, ich glaube 2009 hat er erst angefangen mit Speerwurf. Kann sein, dass das eine falsche Jahresangabe ist. Aber auf jeden Fall hat das nicht von Kindesbeinen aufgemacht, sondern war erst anderweitig in der Leichtathletik unterwegs.
Ja, verrückte Geschichte. Er war ja schon zweimal bei mir in der Talkshow. Und wer zweimal bei mir in der Talkshow ist, da ist schon was ganz Besonderes. Ich habe ihn zu meiner Jubiläumstalkshow nochmal eingeladen und ist einfach ein ganz angenehmer, sympathischer, vor allen Dingen bodenständiger Typ, der sehr intelligent ist, das werden wir nachher auch hören wirklich, also der sich Gedanken macht, nicht nur über morgen, sondern auch über morgen. Und deshalb wollen wir gar nicht so viel heute über Sport sprechen, wir wollen mit ihm sprechen, wie er mit der Situation umgeht. Die Olympischen Spiele wurden verschoben, das erste Mal in der Geschichte. Er wäre ja jetzt schon quasi platziert oder gewonnen vielleicht sogar, jetzt sind die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Und er ist Vater geworden. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Schönste in seinem Leben gerade. Und dann wollen wir nachher mal horchen, was Thomas Röhler uns zu sagen hat. Ja, und ansonsten, wenn du mich jetzt fragen würdest, was meine Highlights der letzten 14 Tage waren.
Hadi, was waren eigentlich deine Highlights der letzten 14 Tage?
Also einmal muss ich sagen, das ist sogar ganz vor wenigen Tagen passiert. Eine pfiffige Kollegin meiner Schule hat sich bei einer Versicherung, die hat eine für Schulen ausgeschrieben, den Schulen zu helfen. Und sie hat sich da einfach beworben, hat gesagt, ja, in unserer Schule sind wir digital ziemlich schlecht ausgestattet. Und vorgestern sitze ich mit meiner Schulleiterin im Zimmer und es kommt eine E-Mail von dieser Versicherung und sie schreiben, ihre Schule hat gewonnen. Und ich habe gesagt, ja, aber was haben wir denn nun gewonnen? Und meine Chefin konnte das auch
eine
nicht genau sagen.
Ja,
genau, konnte das auch nicht sagen. Und dann bin ich mit dem Ausdruck in der Pause zu der Kollegin gegangen und habe gesagt, hier, guck mal an, Kerstin, was haben wir denn jetzt hier gewonnen? Und die ist quasi vor den Schulen ausgerastet. Ist rumgesprungen, hat die Arme gestreckt wie Thomas Röhler beim Olympiasieg. Und ich sage, Kerstin, was haben wir jetzt gewonnen? Und sagt sie, 10.000 Euro. Oh. Ich sage, nein, Kerstin, das ist Quatsch, die haben wir nicht gewonnen, das kann nicht sein. Nein, doch, das muss so sein. So. Und währenddessen hatte meine Chefin eine E-Mail geschickt an die Versicherung, hat gesagt, was haben wir denn nun gewonnen? Und ich bin wieder unten im Schulleiterzimmer und es kommt ein Anruf von dieser Gesellschaft und wir fragen, was haben wir? Na, sie haben 10.000 Euro gewonnen.
Oh mein Gott.
So. Jetzt hat unsere Schule 10.000 Euro gewonnen, die wir zur Digitalisierung einsetzen
oh,
dürfen.
Gut.
Und das ist natürlich eines der schönsten Weihnachtsgeschenke. Also nochmal auch von hier, Kerstin, ganz lieben Dank. Das haben wir dir zu verdanken und das ist eine super schöne Geschichte. Und jetzt können wir dieses Geld ausgeben. Es ist noch nicht ganz da, aber es ist bald da, hoffe ich doch mal. Und können für die Digitalisierung der Schule was machen.
Aber das zeigt wieder so, einfach mal machen, ne? Einfach mal ausprobieren
Wahnsinn.
Was riskieren. Kerstin, super.
Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte.
Wichtiger Schritt zurzeit.
Und man muss natürlich dazu sagen, auch wenn ich Beamter dieses Freistaates bin, wir haben seit März die Pandemie, aber was die Digitalisierung der Schulen betrifft, es ist Steinzeit hoch 3. Mhm. Wir sind keinen Schritt weiter. Wir könnten jetzt mit unseren Schülern quasi Homeschooling machen über verschiedene Videoplattformen, was ich übrigens jetzt auch, wir bilden ja mit einem Lehrteam aus dem TILM, aus dem Ministerium und so weiter, bilden wir mit der Uni Erfurt, bilden wir Lehrer aus zu Sportlehrern und das machen wir momentan alles über Videokonferenzen und das funktioniert super, aber all die Lehrer sind alle zu Hause und machen das nachmittags mit uns und da funktioniert es auch. In den Schulen funktioniert es eben nicht und das ist wirklich eigentlich eine Katastrophe. Und wenn wir da nicht endlich mal richtig anpacken, dann wird Schule sich nicht weiterentwickeln, weil wir werden mit diesen Problemen weiterleben müssen. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu kritisch sein. Also das war natürlich ein absolutes Highlight und da freuen wir uns drauf. Und
Denkst du, das ist ein Problem? Also liegt es mehr an dem Personal, dass es nicht genug Menschen gibt, die jetzt beispielsweise medienpädagogisch, also ich kenne ja sehr viele Medienpädagogen, die Bock haben, da was zu verändern und reinzukommen, die aber sagen, ja, es gibt halt keine, gibt keine Stellen, gibt keine Anlaufstellen. Es gibt nur sehr wenige Schulen, wo wirklich Medienpädagogen so gesucht werden. Und es gibt auch immer mehr, ich sag jetzt mal, Kollegen und Kolleginnen aus der älteren Fraktion, die auch keinen Bock mehr haben, sowas Neues zu lernen. Oder sagst du, es liegt eher an der, ja, einfach mal Breitband legen und hier mal den WLAN-Router installieren?
Diese Kollegen gibt es wahrscheinlich auch vereinzelt, aber ich glaube, es liegt grundsätzlich an strukturellen Sachen. Und wenn ich mal meine Schule nehme, wir müssten eigentlich jetzt erstmal anfangen, bevor wir mit den Endgeräten weitermachen, eine Leitung bei uns zu installieren, die einfach in der Lage ist, mit so einer Übertragungsgeschwindigkeit auch solche Konferenzen zu machen. Das wäre die eine Geschichte. Und dann müssten die Endgeräte dazukommen. Das zweite ist, die Schüler brauchen die Endgeräte. Nicht jeder Schüler hat einen Laptop oder hat einen Computer zu Hause. Denn wenn man das machen will, müssen die das auch zu haben. Und jeder Schüler müsste zu Hause auch übrigens eine Leitung haben, die das zulässt. Ja, also wir müssten anfangen, an den Grundstrukturen erstmal zu arbeiten. Aber ich hoffe mal, es sind jetzt viele Sachen am Laufen. Es dauert alles ziemlich lange. Das ist eigentlich schade. Und wie gesagt, wir sind jetzt im Dezember. Im März haben wir kapiert, was auf uns zukommt. Und da sind wir halt noch nicht weit. Ich hoffe mal, wie gesagt, es geht weiter.
Ich glaube, es ist einfach auch eine Zeit, in der man viel Geduld haben muss.
Ja, und ja. Dinge definitiv.
Sich nicht so schnell entwickeln, wie man es vielleicht gerne hätte.
Ja, und die Einschläge kommen jetzt wirklich näher. Es gibt unheimlich viele Schulen, die jetzt schon, wir sind ja alle seit Anfang November auf Gelb. Das heißt also, wir machen alle schon jetzt abgespeckten Unterricht, sage ich mal so. Aber es sind mittlerweile auch viele Schüler und viele Lehrer auch positiv getestet. Ich habe einen guten Freund und einen Sportkoordinator, Steffen, wenn du mich hörst, ist ja auch ein Podcast-Freund, also der hat jetzt Tag 12 seit seiner Positivtestung und dem geht's, entschuldigt bitte draußen, dem geht's beschissen.
Ja.
Ja, mit seiner Partnerin übrigens, die ist auch positiv und er sagt, Hardy, das ist, also wirklich, erzähl mir bitte keiner, das ist irgendwie eine Abart der Grippe und so weiter. Es ist bei weitem mehr, bei weitem viel mehr. Und ihm geht es, wie gesagt, seit 12 Tagen richtig schlecht, mit seiner Partnerin auch. Und er sagt, die Gänge zur Toilette und zur Küche sind die Highlights des Tages. Danach fühlt er sich wie nach einem 3000 Meter Leistungstest. Also, liebe Leute draußen, ich weiß nicht, ob man das erst
Steffen,
vor Augen...
Halt durch.
Steffen, liebe Grüße. Und Yvonne, also ich weiß nicht, ob man immer erstmal so ein privates Beispiel braucht, um zu kapieren, was da gerade passiert. Und es sterben Menschen mit 30, mit 39 Jahren, sterben Menschen innerhalb von einer Woche. Und ich will nicht, dass Menschen sterben. Und deshalb, wie gesagt, lasst uns alle vernünftig sein, so schwer, wie es uns fällt. Mhm. Okay, hier doch mal der Gruß an Steffen nach draußen. So, Caroline, wie wird denn Weihnachten bei dir?
Ja, gute Frage. Nächste Frage. Also... ich habe für mich jetzt schon so ein bisschen beschlossen, dass es vielleicht, das war ja so mein Traum als Kind, tatsächlich einfach an Weihnachten komplett den Fernseher laufen zu lassen. So, kannst du dich erinnern? Wir sind ja immer, wir mussten ja
das
schon
sind deine, immer das sind deine Träume
von Weihnachten? Meine Kindheitsträume. So, ich weiß noch als Kind, dass ich es immer ätzend fand, den Fernseher auszumachen, wenn gerade die besten Filme anliefen, um in die Kirche zu gehen. Die beschissen kalte Kirche, wo man sich dann am Ende das Teelicht abholen konnte. Heute denke ich mir, mein Gott, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als in die Kirche gehen zu können. Aber wir haben das schon, meine Mom, mein Bruder, mein Mann und ich haben schon entschieden, dass wir das ausfallen lassen werden, dass wir das nicht machen, obwohl die Kirche in Erfurt durchaus Möglichkeiten bietet. Also die haben das jetzt begrenzt, man muss sich vorher anmelden. Aber wir haben gesagt, es gibt Leute, die sind wirklich auch allein an Weihnachten, komplett allein. Und für die ist die Kirche die letzte Zuflucht. Dementsprechend verzichten wir darauf. Ja, aber ansonsten wird es wird ein Lonely Christmas.
Naja.
Es wird Dinner for One.
Aber wenn du das sagst, erinnert mich das, als ich mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern immer früher in die Marktkirche gegangen sind und wir das auch eigentlich, ja, das darf man nicht sagen, aber wir haben es nicht gemocht, sagen wir mal sozusagen. Und es ging immer darum, es war eine Stunde Marktkirche und danach war Bescherung.
Ja.
Und wir wollten einfach nur diese Kackstunde überbrücken in der Kirche. Es war uns, wir haben uns in der Kirche versucht, leise Witze zu erzählen und irgendwie die Zeit zu überbrücken und dann eben nach Hause zu kommen und dann durfte man nicht in die Stube rein und so weiter. Das war für uns Kirche, aber ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich auch das erste Mal seit 30, 40 Jahren nicht wieder zur Kirche gehen. Aber gut, auch
kleine,
das werden wir
kleine verpassen. Empfehlung an der Stelle, man kann ja trotzdem einen Spaziergang machen. Also ich finde dieses Prinzip des, wir kommen nochmal raus aus der Wohnung, damit ja auch der Weihnachtsmann kommen kann das Christkind oder der Heilige Geist, wie auch immer, die Geschenke unter den Baum legen kann, ist das ja irgendwie ganz schön. Und ich glaube, deswegen sind auch Eltern früher immer gerne in die Kirche gegangen, weil man ja dann gut die Geschichte erzählen kann für die Kinder, dass der Weihnachtsmann dann da war. Das ist schon schön. Es ist schwierig. Mein Bruder, den du auch kennst, glaube ich, hat ja vorhin gesagt, dass es so schwierig ist, von Traditionen wegzukommen, aber eigentlich auch wieder ganz leicht, weil es nur Konstrukte sind. Es passiert ja nur in unserem Kopf. Mhm. So, wenn jemand, wir können auch sagen, es ist jetzt Weihnachten, mach jetzt Weihnachten draus und danach ist Ende. Oder wir feiern im Sommer Weihnachten. So, ist nicht Jesus sowieso im Sommer eigentlich geboren?
Ja, aber das kriegen wir doch nicht hin, wenn es 20, 25 Grad warm sind. Und dann
ja, aber es würde einiges erleichtern wahrscheinlich. Schnee gibt es ja scheinbar eh nicht.
Da will ich lieber mit deinen Freunden wieder am See sitzen und Bier trinken oder eben nicht Bier trinken.
Oh, da kam übrigens auch viel Feedback. Viele Leute haben behauptet, ihnen wurde niemals ein Bier angeboten.
Ja, vielleicht habe ich es war ich nicht präsent genug. Vielleicht war ich auch zu früh.
Meine Freunde?
Vielleicht war ich auch zu früh frustriert, dass die ersten zwei mir abgesagt haben und habe gedacht, okay, dann muss ich das Problem jetzt mit meinem Vater und meinem Bruder klären. Aber gut, lass mal das beiseite. Übrigens noch ein Highlight bei mir, ist auch ein richtiges Corona-Highlight. Aufgrund, da ich ein bisschen mit meiner Hüfte ein bisschen Probleme hatte, bekam ich ein Rezept verschrieben, wo ich Sport machen musste. Und das war natürlich Gottes Segen sozusagen. Und konnte bei einem guten Freund von mir, der eine große Physiotherapie in Erfurt hatte, konnte ich diese Woche Sport machen. Und das war ein absolutes Highlight. Der hat einen schönen Trainingsraum und ich konnte anderthalb Stunden richtig Sport machen. Das war seit langem mal wieder, ich mache jetzt zu Hause auch ein bisschen was, aber es ist was anderes, mit Geräten und auch mit Anleitungen und so weiter. Das war ein absolutes Highlight für mich. Und so komisch ist das jetzt mittlerweile.
Ja. Also für mich, ich denke immer ein bisschen kurzfristiger, war wirklich gestern das Highlight, als ich mich mit einer guten Freundin sie hatte einen Latte Spekulatius und ich hatte einen Lebkuchenlatte. Haben wir uns in der Stadt getroffen. Da gibt es am Domplatz so einen tollen Laden, wo man Lebkuchenlatte kaufen kann. Und dann sind wir einfach ein bisschen durch die Stadt spaziert, haben so die Menschenansammlungen versucht zu meiden, obwohl die ja um die Mittagszeit auch noch nicht so da sind. Ja, und dann kommt aber immer so dieser Moment, wenn man sich am Ende noch gegenübersteht und verabschieden will. Und dann schlägt man die Ellenbogen aufeinander und geht. Das ist immer extrem komisch, aber ja. Das war trotzdem ein Highlight, weil es einfach gut ist, rauszukommen und mit Menschen zu reden. Das kann ich einfach nur empfehlen an alle Leute, die so frustriert sind und vielleicht auch traurig. Ja. Es schon 10 Minuten können so viel ausmachen. Einfach mal jemanden anrufen.
Ja, das kann ich als guten Beispiel sagen. Letztes Wochenende habe ich mit meiner Freundin haben wir den Garten bei uns ein bisschen vom Laub befreit. Ich bin auf die Leiter gestiegen, habe das Lichtergesindel quasi an die Bäume gemacht, habe unseren Garten illuminiert. Und das waren zwei, drei Stunden, wie wir im Garten waren. Das war richtig, richtig schön. Moment, das ist noch nicht Thomas Röhler. Das müssen wir jetzt hier mal unterbinden.
Musst du auflegen einfach.
So. Genau. Ja, und da waren wir 2-3 Stunden draußen, haben unseren Garten schön gemacht, haben weihnachtlich geschmückt und das ist schön. Mm. Das ist schön.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir wollen am morgen, heute ist Freitag, wir wollen morgen mit meiner Mama zusammen chaotische Weihnachten schauen. Ja. Den Film kennst du ja bestimmt auch,
die Christmas.
Da freue ich mich auch schon sehr darauf. Das wird ein kleines
Komm, jetzt haben wir gerade vom Sport gesprochen. Und ja. Ich denke mal, jetzt sollten wir auch, weil der Thomas natürlich auch einen straffen Zeitplan haben, jetzt sollten wir langsam mal...
Der steckt im Training immer noch.
Natürlich. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ihn jetzt mal hier live erwischen.
Na, dann versuch doch mal.
Und ich finde ja, wie gesagt, live ist live. Und jetzt versuchen wir mal, den Olympiasieger im Speerwerfen, Thomas Röhler, anzurufen. So.
Was machst du, wenn er nicht dran geht?
Tja, dann müssen wir jemand anders anrufen. Wen rufen wir an? Ich weiß gar nicht.
Nochmal den Herrn Bosbach vielleicht.
Der war cool,
ja,
oder? Thomas.
Geh ran.
So.
Das ist nicht eigentlich sind wir ja auch erst für 3:15 mit ihm verabredet.
Ja, und es ist erst...
Es ist 10:38.
Der angerufene Teilnehmer...
Oh, so, okay.
So, da geht's schon los.
So, okay, aber liebe Zuhörer, das ist ja eben so. Das ist ja, wie gesagt, hier alles live. Übrigens, was ich mich immer frage, wie... Okay, jetzt schreibt er gerade... Dass er da ist, dann versuchen wir es einfach doch gleich nochmal.
Vergiss aber deine Frage nicht, das will ich jetzt schon auch wissen.
Thomas hier, hallo. Oh. So, warte mal, Thomas, wir müssen dich mal auf die Box. Sag nochmal Hallo bitte.
Hallo.
Ah, jetzt haben wir dich.
Wunderschön, wir hören dich.
Thomas, sei gegrüßt. Ich sitze hier, mich kennst du ja, mit meiner Tochter Caroline und du bist sozusagen unser zweiter prominenter Gast bei unserem Podcast Two of Us. Thomas, ich habe, als ich meine Tochter vorhin begrüßt habe, die Floskel gesagt, wie geht's dir? Und ich glaube, in diesen Zeiten ist diese Frage nicht als Floskel gemeint und deshalb schicke ich sie auch erstmal nach Jena. Du bist in Jena, oder?
Ich bin in Jena,
okay.
Das ist ganz richtig.
Dann schicke ich die Frage auch zu dir, wie geht's dir?
Toll, toll, toll. Mir selbst, und ich glaube, die Frage impliziert auch immer wieder dem Umfeld, geht's gut? Der Alltag sieht einigermaßen normal aus und rein persönlich geht's mir wirklich gut. Bin bis jetzt allen Viren, allen Bedrohungen persönlich gut entflohen.
Thomas, schön erstmal, dass du Zeit hast für uns, dass wir mit dir reden können heute. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich Thomas sage.
Gerne, klar.
Gratulation auch zu deiner, wie sagt man, Vaterschaft?
Ja, das kann man so sagen.
Habe ich gerade erfahren. Ist das gerade, nimmt dich das so sehr ein, dass du eigentlich alles andere vergessen kannst dadurch?
Ah, das darf gar nicht sein. Wir rollen mal die Geschichte viel früher auf. Unser Kind wäre im Olympiajahr geboren und ich wäre kurz nach Geburt nach Tokio geflogen. Hätte, wäre, könnte, aber ich glaube, das beschreibt sehr, sehr gut, wie ich mit der Sache als professioneller Athlet umgehen muss. Dieses besondere Jahr hat mir eher die Chance gegeben, mehr Zeit zu verbringen mit Family, mit Kind, konnte wirklich in die Papa-Rolle auch reinwachsen. Und aktuell muss ich sagen, bin ich wirklich im normalen Trainingsalltag, in der normalen Vorbereitungsphase angekommen und bin definitiv nicht müde, wenn ich morgens in die Halle gehe. Und das sehe ich als großen Erfolg schon mal an.
Ist das dann so, Thomas, dass man, wenn man so ein Profisportler ist wie du, Familienplanung quasi mit Sportplanung kompatibel machen muss? Oder sagt man, es kommt, wie es kommt?
Ich glaube, als männlicher Athlet muss ich an der Stelle ganz, ganz still sein. Aber durch die Geschichte, die ich... man muss sich natürlich dann das erste Mal ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Klar, in der Athletenkommission wird auch sowas hin und wieder, wenn aber auch nur ganz, ganz leise und ganz punktuell besprochen. Das ist was, was geplant werden muss. Und gerade bei weiblichen Athleten ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Karriereplanung. Wie gehe ich mit Familienplanung um und sportlicher Planung? Das muss alles zusammenpassen. Bei uns Männern, toi, 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 solange wir ein Setup haben, eine Familie haben, auf die Verlass ist, wo die Situation gesettelt und stabil ist, dann bekommt man das im Team sehr, sehr gut hin. Aber klar, auch wir müssen mit anpacken. Auch wir als moderne Männer sind beim Thema Kinder eingespannt.
Sehr gut.
Und dementsprechend muss es auch geplant werden.
Ja, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Das ist schon ein Privileg. Aber wenn man das gut abspricht und plant, dann kann das ja durchaus funktionieren. Und funktioniert ja scheinbar auch bei dir. Das ist schön.
Wie Thomas, wie müssen wir uns so einen Tag mit Familie und Training im Leben eines Thomas Röhler im Dezember 2020 vorstellen?
Ja, der normale Tag beginnt im Schnitt für mich gegen 6 Uhr, 6:30 Uhr. Das ist so die Schnittaufstehenszeit für mich. Hat den Charme, dass wenn der Kleine denn einigermaßen schlafen möchte, die Mama noch ein paar Minuten mehr Pause bekommt, ich ungefähr eine Stunde, anderthalb noch freie Arbeitszeit habe. Da werden Mails abgearbeitet, weil ich habe sehr, sehr gerne alle Themen vor der ersten Trainingseinheit, die gegen 9, 9.30 Uhr beginnt, vom Tisch. Dann bin ich Frühstücksminister, sprich Papa kocht auch gerne, begrüßt die Familie, wir haben ein gemeinsames Frühstück, das ist uns sehr, sehr wichtig.
Was kochst du da, das Frühstücksei oder was? Oder?
Hin und wieder auch das Frühstücksei aus dem Garten, aber das ist immer klassisch, das gibt es nur am Wochenende. Im Schnitt gibt es Porridge, das passt irgendwie gut zum Sport, das hält lange vor, das ist so mein Lieblingsfrühstück. Mm. Ja, und dann geht es zum Training, dann wird fleißig trainiert, dann haben wir uns das Privileg geschaffen, gemeinsam zu Hause auch Mittag essen zu können. Kurze Pause, meistens gibt es noch einen Kaffee, dann wird noch irgendwas abgearbeitet, häufig Telefonate um die Mittagszeit, je nachdem, was es zu tun gibt, ob es Abstimmungen beim Weltverband gibt, Athletensprechertätigkeit, Partnerschaften etc. pp. Dann geht es zur nächsten Einheit und dann bemühe ich mich, aber das groß unterstrichen, bemühe ich mich nach der Einheit, wo es auch schon lange dunkel ist, wenn ich zu Hause bin, dann wirklich gänzlich für die Family auch da zu sein. Unterstrichen, bemühen, das klappt nicht immer.
Okay. Wie würdest du jetzt, oder wo siehst du jetzt die Unterschiede zu normalen Zeiten und jetzt durch diese Pandemie eingeschränkten Zeiten? Wo spürst du an solchen Tagen den Unterschied?
Thema Flexibilität. Durch die ganze Nachverfolgung, Kontaktverfolgung sind wir gezwungen, ziemlich genau uns an unsere Trainingsplanung zu halten, an unsere Hallenzeitenplanung zu halten. Und man lebt mit einem viel, viel kürzeren Planungshorizont. Ich kann nicht sagen, ob ich Montagmorgen 9.30 Uhr wieder in der Halle stehen kann. Wir haben viel zu oft einen Stillstand, besonders an Montagen, erlebt, weil neue Allgemeinverfügungen kamen, neue Sonderregelungen beantragt werden müssen und, und. Das heißt, alles in allem ist die Planbarkeit auf ein Minimum heruntergeschrumpft. Und das Add-on-Kind ist dann nochmal ein Punkt, der ist auch, ja, Flexibilität ist mein Wort 2020 irgendwie geworden.
Fällt es dir schwer zurzeit zu trainieren, wenn man eigentlich gar nicht weiß, worauf man so hinarbeitet und wann und ob überhaupt wieder was stattfinden kann?
Toi, 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 das Problem habe und hatte ich nie. Ich habe von vielen Athleten, von vielen Sportlern gehört, sie trainieren ins Nichts hinein, sie wissen gar nicht, wofür sie das tun. Ich glaube, an der Stelle hilft mir die sportliche Erfahrung, die ich schon sammeln durfte. Und ich stehe auch nicht am Ende der Karriere, ich stehe nicht am Anfang der Karriere. Und wenn jetzt halt ein, zwei Jahre nichts sein soll, das ist schicksalhaft. Ich meine, das ist ein gesellschaftlich größeres Problem als nur Sport. Und da können wir alle nichts machen. Und da hilft wirklich die Akzeptanz der Lage. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Und da möchte ich bestmöglich vorbereitet sein. Und es ist auch einfach mein Job als Top-Athlet, mich auf meine Arbeit vorzubereiten, auf die schwere Werfen vorzubereiten. Wann das ist, wann der nächste, jetzt nehmen wir mal das Berufslebenswort Auftrag kommt, wann der nächste Wettkampf ansteht, das wissen aktuell alle nicht. Aber es ist einfach meine Pflicht, da auch da zu sein. Und es ist auch mein persönlicher Anspruch. Dementsprechend, toi, 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 Motivationsprobleme gibt es keine an der Stelle noch anzusprechen. Wichtig ist ein Team. Ich glaube, wenn man ganz, ganz alleine in der Geschichte drinsteckt als Sportler, ist es wesentlich schwerer, als wenn man ein sehr motiviertes Team auch um sich herum hat.
Was mir jetzt gerade bei dem Thema einfällt, Thomas, wenn ich überlege, jetzt Dopingkontrollen, dürfen denn jetzt Dopingkontrolleure zu euch nach Hause kommen oder wie ist denn das mit Corona und Doping?
Ja, ist ein Thema, was gerade im ersten Lockdown sehr, sehr aufgekocht ist, gerade weltweit. Auch wir als in der Athletenkommission des Weltverbandes haben das Thema angesprochen, haben gesagt, hey, Integrity Unit, wie schaut's denn aus? Gibt es dann überhaupt Kontrollen? Bei mir war niemand. Sind denn in anderen Ländern Kontrolleure unterwegs? Und toi, 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 das System, so gut es ging, lief. Und es lief auch wirklich vertrauenswürdig, klar. Wenn ganze Städte abgeriegelt waren, dann ist da auch kein Dopingkontrolleur hingefahren. Das durften die gar nicht. Stand der Dinge, ich persönlich wurde in der Pandemiezeit jetzt auch schon dreimal kontrolliert. Unter Auflagen. Ne? Es wird an der Haustür sofort abgefragt, ob im Haushalt jemand erkrankt war, ob man Symptome aufweist. Der Kontrolleur selber muss ausweisen, dass er symptomfrei ist. Und die ganzen Kontrollen finden unter hohen Sicherheitsstandards statt. Hin und wieder gibt es wieder die Beschränkung, dass dann mal nur Pipi genommen werden darf und kein Blut. Weil beim Blut nehmen muss man ja dem Probanden ein Stück weit näher treten als beim Pipi lassen. Aber insgesamt läuft das System weiter, was mich ein Stück weit beruhigt.
Okay, das soll ja auch so sein. Ja, und was jetzt Caroline wahrscheinlich ein bisschen außen vor gelassen hat, du gehst aber immer noch davon aus, dass das Ziel ist, dass du nächsten Sommer in Japan bist und dort versuchst, deinen Titel zu verteidigen. Ich denke mal, das ist doch wahrscheinlich das, was dich so im Kern motiviert, oder sehe ich das falsch?
Nein, ist vollkommen korrekt. Man darf sich bloß nicht auf das Datum versteifen. Ich versteife mich auf das Event. Es wird Olympische Spiele geben.
Ja.
Wie die aussehen und wann die stattfinden, das lasse ich auch für mich in der Teamplanung lassen wir vollkommen offen. Man muss immer mit dem planen, was man bekommt von der nächsthöheren Stelle. Man sagt uns von DOSB-Seiten, IOC-Seiten, es wird Spiele im Sommer 2021 geben. Punkt. Und damit leben wir und damit arbeiten wir. Aber rein mental versteife ich mich wirklich eher auf das Event, fokussiere mich auf die Sache und nicht auf den Termin.
Mhm. Du bist ja wahrscheinlich auch als Athletensprecher, kommunizierst du viel mit anderen Athleten. Wie muss man sich das bei euch vorstellen? Trefft ihr euch regelmäßig online und besprecht euch? Oder hast du Erfahrungen von anderen, die vielleicht keine Halle benutzen können oder wenig Möglichkeiten haben? Oder tauscht ihr euch da aus oder wie läuft das?
Ja, das meiste läuft über Teamgeschichten, Online-Austausch. Es gibt eine sehr, sehr rege WhatsApp-Gruppe, die sehr professionell läuft im Athletenkreis des Weltverbandes. Man ist auch immer wieder Schnittpunkt in so einer Position. Ne? Wir sind eine Struktur und von außen kommen aber unstrukturiert Informationen auf einen zu. Athleten, die man kennt, melden sich. Es ist auch einfach nur das Gespräch nebenbei. Es sind Dinge, die man mitbekommt und dann vielleicht mal tiefer recherchiert und dann wird das ein bisschen in Struktur gebracht. Die weltweite Situation und auch die innerdeutsche Situation, die ändert sich extrem dynamisch und die ist auch überall aktuell sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt immer noch die Länder, wo so selbst Wettkämpfe stattfinden. wo uneingeschränkt trainiert wird. Es gibt aber auch die, und darüber sprechen wir in Deutschland gar nicht, in was von einer glücklichen Situation wir stellenweise waren, die über 6 bis 7 Monate immer noch keinen Zugang zu ihrer Halle haben. Ja, ein ganz prominentes Beispiel ist beispielsweise Kanada. Denkt man auch, funktioniert alles, kennt dort ein paar Athleten, da lief gar nichts, also 0,0, und da haben wir hier mit Sonderanträgen schon relativ viel erreicht.
Weil du gerade Halle sagst, kann man Speerwurf in einer Halle trainieren? Das ist doch auf dem Rasen eigentlich, dachte ich.
Korrekt. Das Speerwerfen selber, das konnte man natürlich in der Halle nicht ausüben. Mache ich aber aktuell nicht. Passt doch aktuell gar nicht in die Trainingsplanung. Jetzt, selbst in einem Jahr ohne Pandemie, hätte ich jetzt keinen Speer in der Hand, höchstens für ein paar Läufe. Das kann man in der Halle alles machen. Speere werfen wir im Schnitt von März bis Oktober und dann steht er auch mal gerne im Keller. Ist eine Geschichte der Trainingsplanung, dass wir wieder hungrig auf den Speer sind. Aktuell wird aber auch nicht unterschieden zwischen Halle, Indoor-Sport und organisierter Outdoor-Sport. Sprich, wenn Sporttreiben in deiner Stadt verboten ist, dann ist das im organisierten Sport auf einer Freiluftanlage dieselbe Regularie wie in der Indoor-Halle.
Verstehe.
Okay. Thomas, lass mal jetzt mal den Sport mal kurz zur Seite.
Ich würde doch noch was fragen zum Sport.
Na, okay, los.
Nein, tatsächlich fand ich das, also ich gestehe, Thomas, dass ich die Faszination an Speerwurf nicht ganz nachvollziehen konnte am Anfang. Dann habe ich aber gelesen, in einem älteren Interview von dir, fand ich irgendwie schön, dass du immer als Kind schon fasziniert warst von Dingen, die fliegen. Und dass es doch einfach schön ist, etwas lange fliegen zu sehen. Oder irgendwie hast du das so formuliert, das fand ich total zauberhaft, weil das stimmt schon, dass ich habe schon auch Speerwurf mal gesehen und dieser Moment, wenn der Speer halt wirklich lange in der Luft ist und alle die Luft anhalten, bis er quasi runterkommt, finde ich schon auch faszinierend. Aber dann habe ich mich gefragt, hast du, während du das, also als du noch nicht gut warst im Speerwerfen, als du das geübt hast, trainiert hast, hattest du dann nicht auch mal Angst, jemanden zu treffen mit diesem Speer?
Du siehst, Thomas, ich habe eine Fachfrau hier an meiner Seite, gell? Das sind ganz spezifische Speerwurffragen.
Das ist schon auch gefährlich eigentlich.
Das ist definitiv eine Fachfrage, ja. Also Angst im Sport ist ja ohnehin ein Thema. Und wenn das performancebasiert sein soll, eines Tages muss man diese Angst auch ausblenden. Fakt ist aber der, man bekommt nicht einfach so einen Speer in die Hand und jemand sagt zu einem, jetzt wirf den mal.
Okay.
Das wäre töricht, das wäre gefährlich. Und das mache auch ich nicht so, wenn ich mit jungen Schülern arbeite, die das erste Mal ein sehr gefährliches Sportgerät in der Hand haben. Man wird herangeführt. Man fängt mit Bällen an, versteht irgendwann die Technik, versteht, dass das Teil auch gefährlich ist und man achtet immer darauf, dass vor einem das Feld frei ist. Wenn wir jetzt mal in den Sportunterricht schauen, um das ganz fachlich zu beantworten, die meisten Unfälle passieren mit dem Schwanz vom Speer, nicht mit der Spitze vom Speer, weil der nach hinten genauso weit aussteht wie nach vorne und man hinten aber natürlich keine Augen hat und meistens passieren da sogar die größeren Unfälle. Es ist ein gefährliches Sportgerät, man muss damit umgehen, lernen und das ist auch alles, was man dazu sagen kann.
Okay.
Aber Thomas, das weißt du ja genauso gut wie ich, wir haben ja 25 Jahre das Weitsprung-Meeting in Bad Langensalza gemacht und wir hatten einen französischen Weitspringer, Caroline, und dieser französische Weitspringer, Thomas, weiß jetzt schon, erzähl du mal die Geschichte, Thomas, was ist dem widerfahren?
Der wurde in einem sehr, sehr großen Wettkampf, in einem sehr, sehr großen Stadion in Rom tragischerweise getroffen von einem Speer. Das war eine sehr, sehr gefährliche Situation und das ist auf knappen 85 Meter Entfernung passiert. Eine Windböe kam ins Spiel, der Speer ist links abgedriftet und rein vom Stadionbau war dort die Weitsprunganlage nicht außerhalb der Rundbahn, sondern innerhalb der Rundbahn gelegen, sodass die Weitsprunganlage noch näher an den Sektor rückte.
Oh mein Gott.
Und der Speer ist eine sehr, sehr leise Gefahr. Der kommt ohne Anmeldung geflogen.
Oh, so wie ein Game of Thrones.
Toi, 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 konnte er dann bei euch in Bad Langensalza eines Tages wieder springen.
Ja, ich glaube, das war der Finne Petkemäki, gell?
Richtig.
Ich habe dann gelesen, du wirst es besser wissen als ich, der hatte danach auch große Probleme, wieder in einem Stadion wieder Speer zu werfen, oder?
Aufgrund dieses
Vorereignisses. Ja, also auch das kann passieren. Aber jetzt wollte ich nochmal zurückkommen auf meine Frage, weg vom Sport, Thomas. Wenn wir uns mal die Range der deutschen Bürger ansehen in dieser Zeit, ich sag mal vom Mundschutztragenden, Handschuhe-tragenden, 24 Stunden lang Bürger bis zum Querdenker. Wo finden wir Thomas Röhler in dieser Range?
ich sehe mich als Sportler und als Repräsentanten unseres Landes, der im Nationalmannschaftstrikot startet, in einer sehr, sehr großen Verantwortung aktuell. Bin aber stets der geradeaus sagende, authentische Thomas Röhler geblieben und muss da keine Parallelwelt aufbauen, um zu sagen, dass ich wirklich für die Vernunft stehe. Ich stehe persönlich auch für sehr viel Eigenverantwortung. Das ist ein Punkt, den ich immer wieder auch jungen Schülern, Sportlern mit an die Hand gebe, dass man verantwortungsbewusst eigenverantwortlich arbeitet. Aber ich weiß auch, dass man in einem großen System wie einem Staat Regularien schaffen muss, um den Menschen ein Stück weit zu helfen, die aktuell nicht in der Lage sind, verantwortungsbewusst und auch eigenverantwortlich im Sinne anderer zu handeln. Dementsprechend halte ich mich an Regularien, unterstütze, wo ich kann, dass Menschen auch verstehen, warum das wichtig ist. Ich habe Verständnis, wenn manche Menschen das nicht verstehen können oder wollen. Da darf jeder auch natürlich im freien Staat eine freie Meinung haben. Aber ich glaube, an der Stelle können Vorbilder unseres Landes einfach nur ans Gemeinwohl appellieren.
Ja, ja. Wo siehst du die globale Lösung für diese Pandemie?
Schwierige Frage.
Das ist eine super schwierige Frage. Da gibt es zig Ansätze. Virologe bin ich nicht, das habe ich in der Zeit immer wieder betonen müssen in vielen Interviews. Man wird nach Lösungsansätzen gefragt. Da gibt es Experten, so wie ich Experte im Speerwurf bin, gibt es Experte für Pandemien und solche weitreichenden Probleme. Fakt ist, dass wir alle geduldig sein müssen. Das Problem wird, nur weil Silvester und Jahreswende ist, wird sich nicht sofort ändern. Das Gefühl habe ich aktuell, dass Menschen denken, okay, wenn wir 2020 überstanden haben, ist doch eh alles gut.
Ja.
Ich glaube, die großen Probleme warten erst im Frühjahr 2021 auf uns. Und auch mit dem Blick auf die aktuelle dynamische Entwicklung ist mir da persönlich in Richtung Frühling 2021 überhaupt nicht wohl. Deswegen an der Stelle Geduld. Beharrlichkeit und es ist ein globales Problem. Wenn wir es in Deutschland in den Griff kriegen, ist das wunderbar. Wenn wir dann aufs Reisen verzichten, dann mag das alles funktionieren, aber so funktioniert unsere aktuelle Weltordnung nicht mehr. So funktioniert auch mein normaler, gelebter und geliebter Alltag nicht. Ich bin auch einer, der sehr, sehr viel reisen möchte und auch reisen muss aufgrund der Wettkampftätigkeiten. Dementsprechend sehe ich es als globales Problem, was man auch nur mit globalen Lösungsansätzen hinbekommt. Man darf sich den Hoffnungen des Impfstoffs anschließen, muss aber auch rational betonen, dass wir alle nicht wissen, wie lange das hält. Ja?
Aber Thomas,
wie lange der Schutz anhält.
Ja, weil du das so vernünftig sagst und auch sehr für Eigenverantwortung plädierst und wahrscheinlich da wir auch gut auf einen Nenner kommen, aber platzt dir da nicht manchmal auch der Kragen, wenn du dann siehst, dass es eben Menschen gibt, denen das alles abgeht und die sich einen Scheiß darum scheren, dass halt gerade die Zahlen extrem nach oben schießen, dass es Todesopfer gibt und die einfach trotzdem alles wie gehabt machen wollen. Hast du dann nicht auch manchmal das Bedürfnis, die so ein bisschen durchzuschütteln oder da vielleicht ein bisschen unvernünftigerweise aggressiv zu werden?
Ein Speer hinzuwerfen.
Das wollte ich explizit nicht dazu aufrufen.
Ich verstehe völlig, was du sagst. Aber schauen wir uns mal den typischen Sportfan an. Da gibt es immer die 98% oder gibt bestimmt Zahlen, die ganz begeistert im Stadion sitzen und dort des sportlichen Erlebens hingehen. Und dann gibt es die 2%, wegen denen wir Unmengen Polizisten rausschicken müssen und Unmengen Steuergelder verbraten. Die wird es immer geben. Du hattest auch früher in der Schulklasse immer den einen Klassenkasper und der Rest war normal. Was soll man denn da tun? Fakt ist, dass das alle anderen jetzt vernünftig denken, eine große Masse sind. Und ich glaube, wenn die einfach das tun, was sie für richtig halten, sind wir trotzdem auf einem guten Weg.
Das ist auf jeden Fall eine sehr angenehme, positive Einstellung dazu, die einem Hoffnung gibt.
Was wir erleben, Thomas, Caroline in ihrer Welt und ich auch in meiner, dass die Menschen jetzt doch sich so ein bisschen outen unter Corona. Ja? Ich habe ja diese Range schon beschrieben jetzt. Das ist auch teilweise sehr interessant, wie sich Menschen jetzt darstellen, wie Menschen ihre Umwelt sehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, und wir haben uns vorhin unterhalten, ich habe ja viele Neffen und Nichten und so weiter, dass diese Generation meiner Tochter, du bist ja auch quasi diese Generation vom Alter her, dass die diese Vorgaben sehr ernst nehmen, wirklich sehr ernst nehmen. Und ich glaube, ja, die Generation meines Alters sagen, ach mein Gott, das kriegen wir jetzt auch irgendwie hin, so schlimm ist das schon nicht. Oder welche Erfahrung hast du da? Geht dir das ähnlich? Oder?
Ja, würde ich sofort zustimmen. Ich glaube, ich nenne es jetzt einfach mal Jugendliche Kind bis Jugendlicher, bis älterer Jugendlicher, Ende Studentenalter, die nehmen das sehr, sehr still hin. Hm. Und die haben eigentlich extrem viele Einschnitte, wenn man es so will.
Ja.
Die tun einfach das, was man ihnen sagt, was man eigentlich immer beschimpft hat. Ja, eigentlich gilt der Jugendliche immer als Ausbrecher, als
als Rebell.
Ja, eigentlich sind das ja die Geister, die immer querdenken und irgendwie verrückt spielen. So hat man manchmal das Gefühl, Generation Y, das stand nie in einem extrem positiven Licht in meiner Wahrnehmung. Aber jetzt muss man mal ganz ehrlich sein und sagen, das sind die, die ganz still alles hinnehmen, sich auch in Schule und Co. Gefahren aussetzen, die sich einer der höheren Generation aktuell überhaupt nicht aussetzen müsste, was den täglichen Menschenkontakt angeht. Das ist eine Wahrnehmung, die ich definitiv teile und ich teile auch eure Wahrnehmung, dass das Nervenkostüm vieler da draußen aktuell sehr, sehr zerbrechlich ist. Es geht vom normalen Einkauf auf dem Markt los. Man spürt es aus meiner Sicht auch im Straßenverkehr. Das Frustlevel, das Persönliche, ist sehr, sehr hoch und das birgt gesellschaftlich eine Riesengefahr, die mir persönlich definitiv auch nicht gefällt.
Ja, ja. Also was ich einfach jetzt mal, ich sage es mal euch beiden so sagen kann, was mir wirklich extrem auf den Keks geht, ist, wie gesagt, ich habe ja in der DDR gelebt, mit meinen Brüdern auch zusammen. Und wenn sich dann 23-jährige Mädels bei der Demo hinstellen und das Mikrofon wird in der Nase gehalten und sie sagen, ich möchte meine Freiheit zurückhaben. Und dann sehe ich meinen Bruder, du kennst ihn ja auch, Thomas Konstantin, ja, der damals von der Stasi belagert wurde, der einfach zu Weltmeisterschaften nicht mehr geschickt durfte für die DDR-Mannschaft, weil er eben Westkontakte hatte, gezwungenermaßen oder familiär gesehen. Und der dann abgehauen ist, weil er einfach gesagt hat, es geht hier einfach nicht mehr, wenn ich mich hier weiterentwickeln kann. Und dann sagen diese jungen Mädels und Burschen hier, ich will meine Freiheit zurückhaben. Wo ich sage, ey Leute, was denn, was für eine Freiheit wurde euch denn genommen? Ich kann das, glaube ich, selber einschätzen, was Freiheit bedeutet. Und das nervt mich tierisch und da geht es mir wie Caroline, da möchte ich manchmal auch einen Speer haben und möchte ihn zumindest mal einen Meter vor die Füße werfen und sagen, Leute, stopp, denkt doch mal genau nach. Also das ist so, ja, das macht mich schon ziemlich wütend teilweise. Dich auch.
Ja, es ist verständlich. Ich bin, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr ruhig, was sowas angeht. Es macht mich innerlich wütend, weiß aber auch, das bringt überhaupt nichts, sich da aufzuregen. Ich glaube, viel, viel cleverer ist wirklich, Lösungsansätze zu finden, die einen Großteil der Gesellschaft einfangen. Ich habe schon längst aufgehört, da ans Rosarote zu denken, dass man jeden eines Tages einfangen wird. So funktionieren einfach politische Entscheidungen nicht. Dafür ist auch unsere Gesellschaft viel zu vielfältig.
Ja.
Da kann man uns, glaube ich, eine Scheibe abschneiden, Thomas. Ich finde es eigentlich gar, also mir fällt es sehr schwer. Ich bin da auch eher emotional sehr oft, wahrscheinlich zu emotional. Aber ich glaube, das bringt ja auf Dauer nichts und macht einen vielleicht, zermürbt vielleicht auch nur, wenn man immer nur die negativen Seiten daran sieht,
definitiv.
Und sich immer nur damit beschäftigt, was nicht funktioniert, könnten wir ja auch gucken, was vielleicht gerade funktioniert und worauf wir hinarbeiten können.
Ja,
ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt, gerade in der Halle spürt man das, im familiären Kontext spürt man das, das Gesprächsthema 1 ist definitiv die Pandemie. Ja, es ist einschneidend, ja, es ist ein riesengroßes Problem, aber es passiert doch trotzdem 24 Stunden in jedem individuellen Leben sehr, sehr viel mehr als Pandemie.
Mhm.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das wertschätzen lernt und dass man da auch die Gesprächsthemenwelt ein Stück weit wieder aufweitet.
Ja, und dahingehend möchte ich, Thomas, wenn wir dich da haben, auch mal sozusagen meinem permanenten inneren pädagogischen Auftrag mal gerecht werden. Du bist Sportler, ich bin Sportlehrer, meine Tochter ist Tochter eines Sportlehrers. Ich glaube, man kann das doch so sagen, wenn man sich jetzt auch in diesen schwierigen Zeiten einfach weiter fit hält, wenn man trotzdem Sport macht, wenn man rausgeht. Ich glaube, ein starkes Immunsystem ist doch auch eine Waffe gegen die Pandemie, oder siehst du das anders?
Ja, unbedingt. Man darf es, das habe ich verstanden, ich war auch häufig auf den Appell, Immunsystem, Ingwertee, Antioxidantien und. Man darf bloß nicht in den Mund nehmen, das hilft gegen Corona. Nein, ja. Das tut es nicht, wenn du infiziert bist, bist du infiziert.
Ja.
So, aber dass ein starkes Immunsystem uns vor allerlei Problemen schützt, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Und das ist aber, glaube ich, auch der Prozentsatz der Menschen, die eigenverantwortlich, selbstbewusst handeln in der Lage und die werden sich um sich selbst kümmern.
Mhm.
Ja, aber ich sehe jetzt das Problem auch bei unseren Schülern natürlich. Ja, die haben ja zum Teil, also die erstmal der Vereinssport ist ja gerade auf Null gefahren. Und ich sage zu den Lehrern immer, ja, liebe Lehrer, ihr könnt auch in einem Klassenraum Sport machen. Man kann eigentlich überall Sport machen, weil ich glaube, die Kinder brauchen das jetzt auch. Und ich höre das auch von vielen Grundschulen, die gehen mit denen jetzt im Winter raus, die machen Crossläufe mit denen und die Kinder machen das automatisch. Die wollen sich bewegen. Und wenn wir das jetzt verpassen, dann werden wir nachhaltig, glaube ich, auch einen Schaden dieser Generation dann lassen. Also ich plädiere dafür, man kann überall Sport machen und das liegt auch an dem Lehrer selber, das zu tun oder das so innovativ zu sein. Ja. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Thomas, vielleicht noch eine Sache, die auch viele interessiert von unseren Zuhörern. Du hast den Mann, ich will mal sagen, kennengelernt, der gerade schwer in der Kritik steht nach dem 0-6 gegen Spanien. Du hast, glaube ich, einen Werbetrainer mit Jogi Löw gedreht. Hast ihn mal kennengelernt. Was ist das für ein Typ?
Er war zufälligerweise, wir müssen es kurz richtig stellen, er war zufälligerweise Zaungast bei einem Werbedreh.
Ach so, okay.
Für die EM 2018, da haben wir Speere in Berlin geworfen, ja, also in der Halle geht nicht, aber in Berlin, da Innenstadt, das funktioniert. da haben wir einen Werbedreh gemacht und es war ein sehr, sehr kurzes Aufeinandertreffen. Okay. Man hat erkannt, worum es da ging, wusste auch was über mich, das hat mich positiv gestimmt.
Er kannte dich.
Dass er sportlich breit aufgestellt ist und viel, viel mehr in die Tiefe kann ich da jetzt wirklich nicht gehen. Das war ein kurzes Zaungespräch, ein kurzes Hallo sagen.
Was fehlt dir denn am meisten an deinen Sportevents? Das war eine Frage, die hatte ich mir eigentlich schon vorgenommen, dir zu stellen, weil ich auch gelesen habe, dass du bist ja nun auch schon einiges rumgekommen in der Welt. Du warst in Finnland, du warst in Rio. Ja. Was, wenn du jetzt eine Sache nennen müsstest, so ist es direkt der Sport oder ist es eher das Miteinander mit den Menschen oder vielleicht sogar das Reisen? Was fehlt dir am meisten?
Ich glaube, das ist die große Mischung. Ja, das Reisen ist ein Punkt, der mir definitiv ein Stück weit fehlt, aber es hat auch was Positives. Man lernt zu Hause immer mehr schätzen. das konnte ich auch erst, gebe ich zu, konnte ich auch erst, nachdem ich mir die Hörner ein bisschen abgestoßen habe und viel gereist bin als Athlet. Seitdem schätze ich zu Hause ohnehin wesentlich mehr als vielleicht noch als Abiturient oder so.
Yeah.
In diesem Jahr der sportliche Wettbewerb selber. Also ich liebe sportlichen Wettbewerb. Klar, bist du es als Leichtathlet gewohnt, auch Leistungen immer wieder gegen dich selbst zu produzieren und abzurufen und so werden wir im Training immer besser. Aber ich persönlich, ich stehe einfach Wettbewerbe. Das Gegeneinander, das gefällt mir da schon wirklich gut, das sportlich faire Gegeneinander.
Denkst du manchmal drüber nach, Thomas, wenn du nachts schläfst oder träumst, was wäre gewesen, wenn die Olympischen Spiele schon vorbei gewesen wären? Oder ist das Humbug?
Also das entspricht irgendwie nicht meinem Natural. Es ist, wie es ist. Und ich lebe da wirklich Tag für Tag.
Okay. Ja, vielleicht Thomas zum Abschluss nochmal. Wie müssen wir uns Weihnachten im Hause Röhler vorstellen? Wie wird das ablaufen?
In diesem Jahr super entspannt. Also wir halten uns da definitiv an alle Regeln. Wir werden in winzigem Kreis feiern, aber ohnehin in Weihnachten im Schnitt in keinem großen Kreis. Sind wir bei der einen Familie, mal bei der anderen Familie. Mit dem Theodor werden wir viel zu Hause bleiben, weil wir da auch einfach Verantwortung haben, ihn da ein bisschen aus den Gefahren rauszuhalten. Ist immerhin fünfeinhalb Monate altes Baby. Und dementsprechend passiert das ganz, ganz kuschelig zu Hause bei uns.
Wird ja für dich, für euch auch doch was ganz, ganz Besonderes sein. Das erste Mal Weihnachten mit Familie. Ich kann mich da auch noch erinnern, auch wenn es eine Weile her ist und meine Tochter mich hier so anschaut. Aber ich kann dir schon mal sagen, ich glaube, Weihnachten mit Kind ist eine ganz andere Nummer, denke ich mal.
Ja. Bin ich mir sicher. Ja, nee, freuen wir uns auch drauf.
Hast du schon Geschenke?
dieses Jahr eigentlich ein Agreement, uns gegenseitig nichts zu schenken.
Ach, oder musst du aber aufpassen.
Aber für Family und Co. schenken macht einfach Spaß.
Ja.
Mir fällt es da ganz, ganz schwer, mich an sowas zu halten.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch so ein Agreement, was man sagt und dann kommen doch drei Geschenke unterm Baum hervor, ja, und wenn du da nichts
muss
hast.
Muss man ganz vorsichtig sein. muss man gutes Gespür haben, wer sich dran hält und wer nicht.
Letzte Geschichte, Thomas. Du bist ja verlobt. Beeinflusst die Terminplanung einer Hochzeit natürlich auch durch das aktuelle Geschehen oder ist der Termin schon fest?
Das beeinflusst. Wir lassen uns jetzt einfach aufgrund der Lage wirklich viel Zeit damit. Wir müssen uns da nicht stressen und wenn die Welt wieder in Ordnung ist, dann gehen wir das Thema an. viel, viel größeres Problem bei sowas ist wirklich eher die Terminfindung innerhalb des sportlichen Kalenders. Ja. Wir sind nun mal im Sommer, wenn es warm ist, dann sind wir irgendwie mit Sperren beschäftigt. Aber das Familiäre, das bringen wir da ganz gut unter. Und ich glaube, solange wir sich da zu zweit komplett einig sind, ist es völlig okay.
Ich glaube auch, dass ihr das hinkriegt.
Thomas, ja, dann sagen wir dir, dann sagen wir euch einfach frohe Weihnachten, genießt die Zeit ein bisschen. Wir haben zumindest meiner Tochter heute schon mal beigebracht, dass man Speer nicht in der Halle werfen kann, im Winter auch nicht. Da haben wir schon mal einen pädagogischen Auftrag erfüllt. Thomas, es ist nach wie vor, also ich kenne dich ja schon ein bisschen näher, ich habe schon zu meiner Tochter gesagt, du warst zweimal bei meiner Talkshow, was schon ein Zeichen davon ist, dass das nur ganz, ganz wenige waren und dass ich dich sehr schätze und es war mir eine Riesenfreude wieder. Ich sage, komm gut durch die Zeit, motivier dich, motivier andere Menschen und ich freue mich, dich wieder zu sehen und im schlimmsten Fall nur wieder zu hören.
Aber ich finde, dieser schlimmste Fall ist schon auch ein sehr angenehmer Fall.
Ja, das kann man so sagen.
Sehr gern, ihr beiden, und auch euch alles Gute für die Familie.
Thomas, danke. War schön, frohe Weihnachten, bis dann, tschüssi.
Mach's gut.
Jo, danke, ciao.
Tschüss.
So, der Thomas.
Das ist Wahnsinn, diese Einstellung, das finde ich sehr bewundernswert. Ja. Also auch das Appellieren an Eigenverantwortung ist ja etwas, was ja zum Beispiel unsere Regierung auch versucht hat. Also sag mal, dieser Lockdown-Light war ja ein Angebot an die Eigenverantwortung der Menschen, und zu sagen, naja, wenn ihr gerne Weihnachten feiern möchtet, dann muss jetzt halt auch ein bisschen was passieren. Nur leider ist es ja nicht passiert.
Ja, also ich glaube, Thomas ist wirklich einer der intelligentesten und auch vorausschauendsten Athleten, die ich so mal kennenlernen durfte. Der ist zum Beispiel so, dass der viele Workshops macht, dass der sich mit den besten Speerwerfern der Welt vernetzt, dass er mit denen, dass er das Wissen, was er hat, auch weitergibt. Der hat einen Blog auf seiner Seite, wo er, kannst du übrigens mal nachschauen, da kannst du Speerwerfen lernen, da zeigt er Ihnen, wie es Speerwerfen geht.
Ein Tutorial.
Und so weiter, genau. Und nur mit genau. Denen. Mehrere Tutorials. Ja, also wie gesagt, tolle Geschichte und wir sind froh in Thüringen, dass wir so einen Sportler haben.
Ja, also ich wünsche mir für ihn und auch für andere Leichtathleten und Leichtathletinnen, dass sie aber auch mehr Anerkennung bekommen, oder? Ich habe das Gefühl, Leichtathletik ist einfach noch sehr.
Ja.
Es hat noch definitiv nicht den Rang, den es vielleicht haben könnte. Also bei dir und bei meiner Mama beispielsweise auch extrem. Da darf ja der Fernseher nicht ausgeschaltet werden, wenn Leichtathletik läuft. Aber ansonsten ist das ja nicht so wirklich Thema.
Ja, hat auch viel mit der Präsentation der Sportart zu tun, mit den Typen in der Leichtathletik. Ich glaube, Thomas ist keiner, der darüber jammert, der sagt, dann macht doch mal eure Hausaufgaben. Und es gibt ja mittlerweile, hat ja viele Konkurrenten da, der Johannes Vetter zum Beispiel. Das sind alles Leute, die stellen sich auch da. Wir haben das ja auch in den eigenen Talkshows, wo Thomas auch da war, auch mal gezeigt. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Aber du hast recht, Leichtathletik hat immer noch ein Schattendasein, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Aber gut, die Frage vor unserem Anruf mit Thomas war eigentlich so, deine Zuhörer, deine Homies, wie hören die denn Podcast? Ich habe da ganz unterschiedliche Sachen. Einer hat mir erzählt, oh, ich habe neulich in der Garage gearbeitet, da habe ich deinen Podcast gehört und der andere hat auf dem Sofa gelegen. Der Corona-positiv erkrankte Steffen hat gesagt, oh, Hanni, ihr habt mir eine schöne Stunde besorgt in meinem Krankenbett. Wo hören deine Leute Podcast? Schön.
Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Also vielleicht mal angefangen bei mir. Ich höre Podcast direkt nach dem Aufstehen. Ich höre das beim Duschen. Ich drehe das richtig laut auf, wenn ich dusche oder wenn ich im besten Fall in die Badewanne gehe. Da habe ich noch mehr Zeit. Dann gibt es aber auch viele, die hören das bei der Autofahrt. Die klassische, ne, eine lange Strecke mal überbrücken und dann mal reinhören in so einen Podcast. Dann meine Mama hört es zum Einschlafen, auch Klassiker. Also ist aber auch ein Kompliment, finde ich. Also wenn du sagst, ich höre euch zum Einschlafen, dann bedeutet das ja, dass du eine angenehme Stimme hast und das vielleicht auch schön ist, damit in den Abend zu gehen und in die Nacht. Aber ansonsten fällt das sehr unterschiedlich aus. Viele haben mir aber auch gesagt, die können Podcast gar nicht hören, weil sie dabei ja nichts tun. Die sind nicht beschäftigt, sie brauchen was für ihre Hände. Okay. Da sage ich immer, ja, dann häkel doch was nebenbei.
Und Caroline, du hast in deinem straffen Terminkalender es auch geschafft, unseren Podcast noch ein bisschen weiter zu betreiben. Man kann uns jetzt auch, wo kann man uns noch finden?
Also man kann uns theoretisch fast überall dort finden, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, bei Audible auch. Das war mir sogar neu, dass das in der Funktion ist. Dann bei Deezer, eine Plattform, die auch Podcasts betreibt. Bei Spotify ist es da, aber es ist noch nicht ganz einfach zu finden. Da werden wir uns jetzt kümmern, dass das auf jeden Fall auch auffindbar ist. Und was gab's noch? Amazon Music.
Genau. Und was du noch nicht weißt, auf der Seite krause-höchstpersönlich.de habe ich die ersten zwei Folgen jetzt auch eingestellt. Mhm. Also wer da mal sagt, ich finde es nicht mehr oder ich habe den Link nicht mehr, kann auch auf die Website der Talkshow gehen. Dann kann man das auch, wie gesagt, dort finden. Schön. Ja, also ich denke mal, wir machen Schritt für Schritt weiter. Ja, wie geht es im Dezember noch weiter?
Ja, der Dezember ist ja eigentlich schon fast rum. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen angefangen, wieder intensiver zu schreiben, weil ich ja eigentlich vorhatte, mein Buchprojekt bis Ende des Jahres fertig zu bekommen und mir meine Illustratorin-Agentin so ein bisschen auf die Finger haut und nachfragt, was ja gut ist. Schöne Grüße an der Stelle. Aber ansonsten komplett Weihnachtsprogramm.
Okay.
Also ich versuche zu entschleunigen.
Dann werde ich mal was dagegen tun.
Genau, an dieser Stelle, wir sehen uns ja nächstes Jahr, ne, im Podcast. Nein, Weihnachten euch, ein schönes Silvester.
Nein, noch nicht.
Gutes neues Jahr, rutscht gut in das Jahr rein.
Nein, und zwar, du weißt ja, ich bin ja da sehr innovativ, sehr kreativ. Nein, ich habe noch eine Idee. Ich würde gerne noch, du musst auch jetzt dazu noch nichts sagen, ich würde gerne noch eine Weihnachtsausgabe machen. Und zwar möchte ich gerne, dass wir beide Menschen aus unserem näheren Umfeld anrufen, nicht nur einen, sondern 4, 5, 6 oder sowas. Und zwar Menschen aus verschiedenen Bereichen, die wir natürlich auch privat auch gut kennen, die vielleicht aus ihren Bereichen mal erzählen können, wie es ihnen so Weihnachten geht in dieser Zeit. Und so eine ganz kuschelige Weihnachtssendung zu machen, ganz entspannt und mit vielen bekannten Stimmen reden, die uns auch mal erzählen können, wie es ihnen geht. Weil ich habe das ja schon mal gesagt, es gibt ja wirklich viele, die jetzt auch extremst unter dieser Pandemie leiden. Wir sehen jetzt, Gastronomie wird wieder nicht eröffnet. Die Kinos und Theaters werden weiter zubleiben. Und ich finde es sehr interessant, mal mit diesen Leuten auch zu sprechen. Und ich habe auch so ein bisschen den innerlichen Auftrag, den Leuten auch mal eine Stimme zu geben. Und ich glaube, du hast aus deinem Bereich bestimmt auch welche. Ja. Du suchst dir mal 2, 3 aus.
Ich wollte gerade sagen, ich würde das aber vielleicht ein bisschen, also 4, 5 scheint mir da sehr viel zu sein.
Ja, wir müssen ja jetzt nicht so lange wie mit Thomas reden, aber einfach mal einen Eindruck zu bekommen. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache. Alle sind Weihnachten zu Hause, alle haben Weihnachten Zeit, alle sind Weihnachten entspannt.
Ja, aber genau. Darum geht's auch. Ja, aber wann soll ich all die Märchen schauen, wenn ich ständig mit dem Podcast soll?
Stimmt natürlich. Fernsehmarathon hat natürlich Vorrang. Nein,
aber ich sag mal, wenn unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen das einfordern, dann stehe ich natürlich da.
Okay. Bitte fordert das ein. Der Aufruf von mir fordert das ein. Deine Geschenke hast du schon zusammen?
Nee, gar nicht. Also wir haben gestern ein bisschen was getan. Und Gott sei Dank ist da mein Mann sehr aktiv dieses Jahr, aber ich habe echt zu spät angefangen. Es wird aber auch, glaube ich, eine reduzierte Ausgabe dieses
Jahr.
Ich glaube auch, das ist vielleicht auch wieder ein Vorteil von Corona. Das zeigt ja so ein bisschen, worauf es wirklich ankommt dieses Jahr. Und ich habe auch gesagt, das klingt wirklich total pathetisch und es klingt auch super erwachsen, wenn ich sage, so mir ist eigentlich eher wichtig, Zeit gerade mit den Menschen zu haben. Und ich brauche kein Geschenk von dir. Ich freue mich, wenn wir uns um die Weihnachtstage mal sehen, einfach mal einen Kakao zusammen trinken können und ein bisschen so wie jetzt quatschen können. Das ist das, was ich mir gerade wünsche. Und dann ist auch egal, also wenn hier der Baum steht und es liegt nichts drunter, sieht der Baum trotzdem schön aus.
Definitiv. Und vielleicht auch nochmal zum Abschluss der Aufruf, wenn ihr die Weihnachten entspannt haben wollt, wenn ihr nicht in der Küche stehen wollt, stundenlang und dann wieder aufwaschen wollt, der Mühlgraben, Gordon Keiling, ist ja auch ein Partner unseres Podcasts, unserer Talkshow, da habe ich schon viele Talkshows abgehauen, dann bestellt doch einfach bei Gordon im Mühlgraben eure Gänsekeule, eure Klöße.
Stimmt, auch was Vegetarisches
bei ihm. Die könnt ihr abholen, die werden geliefert und dann könnt ihr das essen und habt zu Hause, wie gesagt, überhaupt keinen Stress und schau mal, wie wir das hinbekommen.
Ich habe noch eine kleine Weihnachtssong-Empfehlung.
Okay.
Habe ich neulich festgestellt, ist eigentlich gar kein Weihnachtssong, kennst bestimmt auch, Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Mhm. Finde ich für dieses Weihnachten irgendwie schön, den Gedanken.
Und weißt du, was mir da einfällt? Das habe ich jetzt gestern gelesen, das ist der Hammer. Also der meistgespielte Song ist ja, glaube ich, von Wham, Last Christmas. Mhm. Oder, so. Und Wham bekommt jedes Jahr zur Weihnachtszeit 440.000 Euro für diesen einen Song, weil der gespielt wird.
Ja.
Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Jungs sagen Merry Christmas und dass sie viel Spaß haben, wenn sie sagen Merry Christmas. Übrigens ist Nummer 3. Was denkst du, wer kriegt das meiste Geld? Welcher Song kriegt das meiste Geld?
Ist es auch ein Weihnachtssong?
Ja.
Mariah Carey,
All I Want for Christmas? Nein, hätte ich auch gedacht.
John Lennon.
Nee, es ist mit 520.000 Euro Slade. Wish Merry Christmas heißt es auch.
Aha.
So here it is. Merry Christmas, everybody. Genau. 520.000 Euro. Ja, die Leute, seit 30 Jahren kriegen die das einfach für diesen einen Song. Und die haben noch mehr. Die haben noch mehr Songs.
Das ist die Geschäftsidee schlechthin. Schreib einen Song, der einfach für die Weihnachtszeit geht.
Lass uns doch mal einen geilen Weihnachtssong hören. Das haben wir für die nächsten 30 Jahre ausgesorgt.
Übrigens, kleine Empfehlung, Eigenwerbung. Der Podcast Con Carne, den ich ja auch noch betreibe, da gibt es eine Weihnachts-Edition. Wir machen jeden Tag ein Adventstürchen auf. Da gibt es 5-6 Minuten eine Podcast-Folge. Und da haben wir am Anfang auf Last Christmas haben wir den umgedichtet.
Okay.
Und haben da ein kleines Lied dazu gespielt. Okay. Könnt ihr euch ja mal geben, wenn ihr wollt.
Aber das ist mir gestern halt gedacht, ey, das ist ja wirklich eine tolle Sache. Also wenn ihr da jedes Jahr zu Weihnachten kannst du sagen, schön wird es werden. Weihnachten wird schön werden, egal wie die Welt ist.
Ja,
es wird schön werden,
weil
die Titel laufen runter. Ja, Karin, dann sagen wir allen einfach draußen, Thomas hat es eigentlich schön gesagt, bleibt weiter geduldig, bleibt ruhig, versucht das Beste draus zu machen. Es wird anders werden, aber es muss ja nicht schlecht werden. Wir haben alle was zu essen, was zu trinken und freuen uns auf die Weihnachtszeit. Es wird anders werden.
Vielleicht
aber
nehmt euch ein Beispiel an Hanukkah. Das wurde ja gestern auch, geht ja los. Gibt ja nicht nur Weihnachten, gibt ja auch noch ein jüdisches Fest, nämlich Hanukkah vom 10. bis zum 18. Dezember. Und da geht es ja darum, dass dieses Öl, dieses heilige Öl für den Leuchter, sollte eigentlich nur einen Tag halten, hat aber 8 Tage lang gehalten.
Das ist
quasi ein Sinnbild für Geduld und für Aushalten, Durchhaltevermögen.
Ich habe auch ein Sinnbild. Ich habe vor 14 Tagen mir als Backup ein Mikrofon bestellt, ein kleines Mikrofon bestellt.
Hast ich auch
dachte
die Geduld
zur Sicherheit
gehabt,
ne? So. Und weißt du, was ankam? Es kommt ein kleines Päckchen an. Ich habe schon gedacht, das Mikrofon ist aber sehr flach.
Ja.
Und in diesem Päckchen sind 5 kleine Packungen Schneeflocken.
Hä?
Zum Basteln. Kristallene Schneeflocken zum Basteln. Und ich bin fast ausgerastet, weil ich wollte dieses Mikrofon haben.
Hat sich verklickt?
Ich habe das nochmal geguckt bei Bestellung. Es war auch drin und es waren 5 Beutel mit Glitzer-Schneeflocken.
Hey, wo sind die? Warum hast du die nicht mitgebracht? Ich hätte die genommen.
Genau, so. Ich muss das Ganze nochmal machen. Also das war schon wieder da. Ist der weihnachtliche Puls gestiegen. Jetzt
habe ich aber auch gehört, mein Mann hat erzählt, dass die PlayStation 5 ist ja gerade neu raus. Nur jetzt wissen das. Und viele Leute, die PlayStation 5 bestellt haben, haben stattdessen Hundefutter bekommen. Stell dir das mal vor.
Ja,
wie enttäuscht
das. Meine Freundin würde jetzt sagen, Glückwunsch, das ist doch die viel bessere Entscheidung. Gell? Hundefutter statt PlayStation.
Ja, ohne Hund ist vielleicht auch ein bisschen blöd.
Ohne Hund, ja, kann man ja verstecken. Es gibt ja übrigens auch viele Tierheime, die jetzt gerade, das ist jetzt auch wieder ernst gemeint, die jetzt gerade Spenden suchen, die jetzt gerade Futter suchen, die kein Geld mehr haben, Futter zu kaufen, die sich kümmern. Also Leute, wenn ihr nicht so viele Weihnachtsgeschenke kauft, spendet einfach was. Geht zu den regionalen Händlern, holt euch das Essen zu Hause.
Hey, können wir das nicht machen, wenn Leute uns hier beschenken wollen oder so, können wir nicht was sammeln und spenden noch?
Das können wir, das macht ja die Talkshow ja sowieso.
Ach so.
Die Talkshow spendet ja sowieso, das werden wir auch wieder tun.
Okay.
Und in diesem Sinne würden wir jetzt unsere Zuhörer
verabschieden,
in den Schlaf schicken, wenn sie nicht schon eingeschlafen sind. Wünschen euch
trotzdem schon mal frohe Weihnachten. So
ja, eine schöne Weihnachtszeit. Macht das Beste draus, seid lieb zueinander und beschenkt euch, aber ich glaube, das Schenken ist dieses Jahr nicht so wichtig, oder?
Ja, also man muss sich ja nicht materiell beschenken. Man kann sich, wie gesagt, auch mit Liebe und mit Respekt und ein bisschen Zeit beschenken. Oder meine Oma zum Beispiel, die freut sich einfach über einen Anruf. Die wird mich wahrscheinlich jetzt nach dieser Folge, nachdem sie diese Folge gehört hat, sie mir schreiben, sie wartet auf den Anruf, weil ich ja letzte Folge gesagt habe, ruft mal eure Liebsten an.
Ja.
Hat sie direkt das sofort.
Aber das wird ja sowieso passieren. Es werden jetzt viele, viele Gespräche über Weihnachten werden.
Ja, Gott sei Dank.
Werden ja
Gott
über. Dank. Über. Das ist ja auch nicht so schlimm. Und wir sind ja auch froh, dass man das kann.
Ja.
Und ich werde heute auch noch mit vielen Lehrern über eine Videokonferenz kommunizieren. Freue ich mich auch schon drauf, die alle mal wieder zu sehen. Ja, und in diesem Sinne, Caroline.
Es war mir ein inneres Christbaumschmücken.
Hat wieder Spaß gemacht. Danke nochmal an Thomas. Wir gehen natürlich an die weiteren Gäste ran. Ich habe Mike Adler als nächstes auf der Leitung, da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Und noch viele, viele andere werden folgen. Wir schicken weihnachtliche Grüße raus.
Besinnliche Grüße für euch. Macht's
gut. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit. Tschüss.